Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Da sind wir wieder mit einer frischen Podcast-Ausgabe. Heute ist Montag, der 5. August. Und da geht es auch bei uns um die Anschläge in den USA, Texas und Ohio mit vielen Toten und Verletzten. Die Hinweise verdichten sich. Der Attentäter von El Paso, also in Texas, soll ein weißer Rassist gewesen sein. Trump hat sich heute zu den Anschlägen geäußert und für ihn ist klar, auch nach diesen beiden Massakern gibt es für ihn keinen Grund, die Waffengesetze zu ändern.
Die Botschaft von Donald Trump war vorhin ganz klar, mit mir gibt es keine wirksame Reform des Waffenrechts.
Das ist Thilo Kössler, unser Korrespondent in Washington, der bringt euch zu diesem Thema auf den aktuellen Stand. Außerdem geht es um die rechtsextreme Szene in den USA.
Radikalisierung weißer Rassisten. Und wenn man dazu noch nimmt, dass man relativ leicht an Waffen kommt, dann ist das nun wirklich ein Rezept aus der Hölle.
Und das ist Thomas Jäger, der lehrt an der Uni Köln und von dem haben wir uns eine Einschätzung geholt, wie die rechtsextreme Szene in den USA funktioniert. Ein weiteres Thema bei uns, Festivals und Klimafreundlichkeit. Das ist so eine Sache, ne? Wacken, das Festival ist ja gerade zu Ende gegangen am Sonntag. Was bleibt übrig, außer euphorisierten Metal-Fans? Jede Menge Müll, inklusive Einwegzelten.
So ein Einmalgebrauch ist von Sachen, die einfach echt viel wert sind. Super viel Plastik. Es geht die ganze Zeit um Plastik in der Welt und irgendwie guckt man sich hier um und denkt so, yo, das hat nicht funktioniert.
Das sind die frischen Eindrücke von einer Besucherin vom Wacken Festival. Die ist dann offensichtlich auch baff. Ja, das geht natürlich nicht nur diesem Festival so, das betrifft auch ganz viele andere. Wie es denn insgesamt besser werden könnte, Anregungen und Tipps in dieser halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Amokläufe, Schießereien, das passiert in den USA leider so häufig, dass man das mittlerweile fast nur noch zur Kenntnis nimmt. Viele Schießereien schaffen es selbst in den US-Medien nicht mehr in die Schlagzeilen, aber 20 Todesopfer in El Paso in Texas, 9 Todesopfer in Dayton in Ohio, 2 Massaker am Wochenende innerhalb weniger Stunden. Das sorgt dann auch in den USA für großes Entsetzen und viele Diskussionen. Wir sprechen drüber mit unserem Korrespondenten in Washington, Thilo Kössler. Thilo, fangen wir vielleicht mal mit den Ermittlungen an. Was weiß man mittlerweile über die Hintergründe der beiden Anschläge?
Also im einen Fall von El Paso, wo es mittlerweile 21 Todesopfer leider zu vermelden gibt. Im Falle von El Paso ist es tatsächlich so, dass es einen rassistischen Hintergrund hat. Und zwar war das ein Attentäter, der ein Manifest geschrieben hat, ganz offensichtlich, dass er 19 Minuten vor dem Anschlag auf einer Internetplattform namens 810 eingestellt hat. Das ist dasselbe Portal, das auch der Attentäter von Christchurch in Neuseeland verwendet hat, um auf sein Attentat hinzuweisen und zur Nachahmung aufzufordern. Da steht drin in diesem Manifest, dieser Anschlag ist eine Antwort auf die hispanische Invasion von Texas. Das Wort Invasion, das kennen wir irgendwoher, das verwendet Donald Trump immer und regelmäßig in seinen Wahlkampfveranstaltungen, wenn er von Einwanderung spricht, spricht er immer von Invasion. Das hat den Attentäter als Anhänger der White Supremacists, der Verfechter der These von der Überlegenheit der Weißen, identifiziert und man kann also wirklich sagen, das hat einen rassistischen Hintergrund. Wie sich das verhält in Dayton, das ist wohl ein bisschen anders, Sonja. Man wird das nie erfahren, was den Attentäter getrieben hat, denn er ist ja schon nach 30 Sekunden erschossen worden. Hm. Er war bewaffnet bis an die Zähne, aber bisher ist kein politisches Motiv tatsächlich eindeutig identifizierbar.
Donald Trump hat sich ja jetzt auch ausführlicher geäußert. Was sagt er denn jetzt zu diesen beiden Anschlägen konkret?
Also das war eine von viel patriotischem Pathos durchsetzte Rede, was er ja gerne macht. Aber substanziell gab es überhaupt nichts Neues. Er hat gesagt, Hass und Rassismus haben in unserer Gesellschaft überhaupt keinen Platz. Das finden seine demokratischen Kritiker natürlich geradezu zynisch. Und auch in der Frage des Waffenrechts gibt es überhaupt nichts Neues. Der Präsident hat darauf verwiesen, dass er im Waffenrecht schon tätig geworden ist. Es sind die sogenannten Bump Stocks verboten worden im vergangenen Jahr. Das sind Zusatzgeräte, die aus halbautomatischen halbautomatischen Waffen tatsächlich automatische Waffen machen. Er hat angekündigt, sogenannte Red Flag-Gesetze zu verabschieden. Damit soll es möglich sein, Waffenbesitzern ihre Waffen abzunehmen, wenn sie auffällig werden. Ansonsten, du hast es ja schon gesagt, hat er den mentalen Zustand der Attentäter verantwortlich gemacht für die Gewalt. Er hat angekündigt, Videospiele zu verbieten. Er hat mit obligatorischer Todesstrafe für Massenmörder gedroht. Aber strukturell will er überhaupt nichts verändern. Es ist von keiner Forderung die Rede gewesen, die die Demokraten erhoben haben. Donald Trump hätte zum Beispiel ganz einfach die Republikaner auffordern können, die bereits vorliegenden Gesetzentwürfe zu den sogenannten Backup-Checks endlich zu verabschieden. Die Republikaner weigern sich. Er hat kein Wort zum Verbot von halbautomatischen Waffen verloren, kein Wort zur Anhebung des Mindestalters. Also die Botschaft von Donald Trump war vorhin ganz klar, mit mir gibt es keine wirksame Reform des Waffenrechts.
Bei den US-Demokraten läuft ja schon die Bewerbungsphase für die nächsten Präsidentschaftswahlen. Glaubst du, das Ganze, also jetzt diese Anschläge vom Wochenende auch, das wird ein Thema sein im Wahlkampf?
Aber natürlich wird das ein Thema sein. Die Demokraten haben das ja übers Wochenende ganz, ganz hochgezogen. Sie haben sich frontal gegen Donald Trump gestellt. Es haben sich praktisch alle demokratischen Präsidentschaftsbewerber in dem Sinne geäußert, dass Donald Trump mit seiner aggressiven, hasserfüllten Rhetorik den Boden für derartige Gewalttaten bereite. Beto O'Rourke, der Bewerber aus El Paso, hat gesagt, er ist ein Rassist und er glaubt an die Überlegenheit der Weißen. Er provoziert die Gewalt geräumig. Der junge Buttigieg hat sich geäußert, wir erleben eine weiße Form des Terrors, der hier in den USA herangezüchtet wurde, hatte gesagt, Donald Trump schüre Ängste, schüre Ressentiments und aus Worten werden Taten, stellte dann auch Kamala Harris fest, die Bewerberin aus Kalifornien. Also das wird sicherlich weiterhin Thema bleiben und dies insbesondere nach der Rede von Donald Trump, wo er mit keinem Wort auf das eigene Fehlverhalten eingegangen ist und das werden die Demokraten anmahnen in den kommenden Tagen und Wochen.
Thilo Kössler mit Hintergründen und Reaktionen in den USA auf die beiden Anschläge vom Wochenende.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Zwei Attentate in den USA an einem Wochenende. Eins in Ohio, das andere in El Paso in Texas. Und bei dem verdichten sich die Hinweise, dass der weiße Täter ein rassistisches, ein rechtsextremes Motiv hatte, dass er gezielt Mexikaner töten wollte. Es ist nicht der erste Anschlag in den USA, der einen rechtsextremen Hintergrund hat. Ich habe vor der Sendung mit Thomas Jäger gesprochen über die rechtsextreme Szene in den USA. Er lehrt an der Uni Köln internationale Politik und ich wollte erstmal von ihm wissen, welche rechtsextremen Gruppen innerhalb dieser Szene eigentlich den größten Einfluss haben.
Na, das ist schwer zu sagen. Das ist eine ziemlich zersplitterte Szene, die sich so unter dem Namen der Alt-Right, der alternativen Rechten, sammelt und in der eine ganze Reihe von verschiedenen Gruppierungen zu finden sind, die sich in einem ideologischen Punkt aber treffen. Das ist die Überlegenheit der Weißen und damit Rassismus gegenüber der schwarzen Bevölkerung, der hispanischen Bevölkerung, der jüdischen Bevölkerung der Vereinigten Staaten.
Da haben Sie gerade schon einen Punkt angesprochen, ein Wort, das wir ja auch immer wieder hören hier in Deutschland, also White Supremacy, die weiße Vorherrschaft in der Übersetzung. Worin liegt die eigentlich begründet? Wann hat das angefangen? Wann ist das so ein Schlagwort geworden?
Na, das ist noch gar nicht so lange her, dass diese Bewegung bedeutsam wurde, denn die weiße Bevölkerung war ja, wenn man so will, die in Anführungszeichen gesprochen Normalität der Vereinigten Staaten. Die schwarze Bevölkerung war versklavt, hispanische Bevölkerung so gut wie nicht vorhanden. Es gab ein paar chinesische Mitbürger, aber ansonsten kamen die meisten eben aus Europa. Und im Zuge der demografischen Verschiebung in den Vereinigten Staaten, in dem nämlich die weiße Bevölkerung nicht mehr den Großteil stellt, es ist absehbar, dass die Weißen zwar die größte Gruppe in den Vereinigten Staaten sind, aber nicht mehr über 50%. Und das ist eben der geschichtliche Moment, in dem sich jetzt auf der rechten Seite ideologisch untermauert durch die Vorstellung vom großen Austausch, nämlich dem Austausch der Bevölkerung.
Das ist auch immer so eins der Schlagworte aus der rechten Szene, ne? Also der große Austausch.
Richtig. Der auch in Neuseeland bei dem Massaker von Christchurch zur ideologischen Rechtfertigung herangezogen wurde. Und der sich eben einfügt in die ideologische Ausrichtung der Trump-Regierung, nämlich gegen die Elite, gegen das Establishment, gegen diejenigen, die aus Profitgier die Bevölkerung eben austauschen und denen es lieber ist, wenn Menschen nachziehen, die das Land verändern, aber als billige Arbeitskräfte bereitstehen.
Sie haben am Anfang ja schon gesagt, dass eigentlich diese Szene sehr zersplittert ist, dass es jetzt schwierig zu sagen ist, ob es da jetzt bestimmte einflussreiche Gruppierungen gibt. Aber würden Sie denn sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Gruppierungen innerhalb dieser Alt-Right-Bewegung, dass es halbwegs gemäßigte Strömungen gibt und eben auch die, die einfach rechtsradikal sind und auch so auftreten?
Es gibt auch in den Vereinigten Staaten auf dem rechten Rand die Ausdifferenzierung zwischen, ich nenne das, wie wir das in Deutschland sagen, den Nazis und denjenigen, die in diese Richtung tendieren. Denjenigen, die Gewalt unbedingt anfordern und denjenigen, die eben noch drüber streiten, ob sie sein muss. Aber das, was jetzt in den Vereinigten Staaten anders ist, dass diese Bewegung sich sozusagen bis ins Weiße Haus zieht. Da sitzt zwar niemand, der Gewalt befürwortet, öffentlich jedenfalls nicht, aber der eben genau diese ideologischen Momente bedient, der verbunden war mit einer Plattform, Breitbart heißt sie, die eben diese Alt-Right-Argumentation verbreitet hat und die dazu geführt hat, dass ein gesellschaftliches Klima entsteht, in dem die Radikalisierung weißer Rassisten viel wahrscheinlicher geworden ist, als das vorher der Fall war. Und wenn man dazu noch nimmt, dass man relativ leicht an Waffen kommt, dann ist das nun wirklich ein Rezept aus der Hölle.
Der Anschlag von El Paso in Texas in den USA hat sehr wahrscheinlich einen rechtsextremen, rassistischen Hintergrund. Mehr über die rechtsextreme Szene in den USA habt ihr erfahren von Thomas Jäger von der Uni Köln.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Aufräumen ist ja schon zu Hause. Ja, eher keine Lieblingsbeschäftigung, ne? Stellt euch das mal vor, wie das ist nach einem Festival wie dem Wacken. Wochenende war es, ja? 75.000 Besucher. Und wenn nur ein Drittel davon die Einwegzelte, Isomatten, Einwegflaschen, was man sonst noch so liegen lassen kann, einfach nicht wieder mitnimmt, da kommt eine unfassbar große Menge Müll zusammen. Im vorigen Jahr waren es 450 Tonnen Müll. Nachhaltigkeit und CO2-Fußabdruck ist natürlich nicht nur fürs Wacken-Festival, sondern auch für alle anderen Festivals ein Thema, worüber sich die Macher und Macherinnen Gedanken machen sollten. Und einige tun das ja auch schon. Unsere Reporterin Rebecca Endler hat sich nochmal angeguckt, wie das mit der Nachhaltigkeit auf Festivals besser funktionieren könnte.
Vor ein paar Jahren, da hat mein Freund im Internet ein billiges Zelt gekauft. Und ich war sauer. Es war hässlich blau wie ein Müllsack und Überraschung, man schlief darin wie in einem Müllsack. In der ersten Nacht tropfte unser Schweiß von der Zellwand auf uns herunter, in der zweiten Nacht der Regen. Ein undichter Müllsack also. Als wir uns vom Acker gemacht haben, lagen einige von diesen blauen Müllzelten verwaist in der Gegend rum. Mittendrin auch unser Müllzelt.
Only one in five people who attend festivals take their tent and all their belongings home with them, which means a staggering 80% of people who come to festivals just get up and leave everything behind when they go.
Das ist Richard, Leiter von Love Your Tent Campaign. 250.000 Zelte werden allein in Großbritannien in jeder Festivalsaison zurückgelassen, so schätzt die Association of Independent Festivals. Hinzu kommen Pavillons, Planen, Gartenmöbeln und vollständige Sofagarnituren. Maßlose Verschwendung.
We've got to realize that most of the stuff that's left behind on campsites can't be used by charities and it's not used by charities in disaster zones.
Also auf die Idee, dass der Sperrmüll in Katastrophengebieten noch irgendeine Funktion erfüllen könnte, darauf muss man erstmal kommen. Aber hey, die Wege des Gehirns sind unergründlich, wenn es darum geht, das Gewissen zu erleichtern. Beim Summer Jam, 3 Tage Reggae an einem Kölner See, fallen nach Angaben der Veranstalter 120 Tonnen Müll an. Bei Rock am Ring sind es sogar 800 Tonnen Müll. Das ist so viel Abfall, wie ihn 4000 Menschen in einem Jahr anhäufen. Ein Teil der Verantwortung liegt bei uns, den BesucherInnen. Aber auch bei den FestivalmacherInnen müssen Strukturen geschaffen werden, damit nachhaltiges Feiern überhaupt machbar ist. Und wie das aussehen könnte, damit beschäftigt sich Claire O'Neill von der NGO A Greener Festival.
Wir schauen uns verschiedene Bereiche an. Das reicht von Energie, Müll, Wasser, Transport bis hin zur Kommunikation.
A Greener Festival hat es sich zur Aufgabe gemacht, Festivals zu mehr Nachhaltigkeit zu bewegen, indem sie besonders vorbildliche Festivals prämieren. Nachhaltigkeit ist ein Trend, der sich auch für die VeranstalterInnen auszahlt. Laut einer Umfrage von Eventbrite aus diesem Jahr legen 75% der Festivalbesucher Wert darauf. Verglichen mit den 80% der Menschen, die ihren Müll einfach zurücklassen, erstaunlich. Aber ja, wir Menschen sind eben widersprüchliche Wesen. Ein Festival, bei dem der Name Programm ist, ist das We Love Green Festival, das seit 8 Jahren bei einem Wald in Paris stattfindet. Organisatorin Naima Soruke erklärte kürzlich auf einem Panel die Stellschrauben.
C'est très intéressant.
Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln erwünscht. Wasserfontänen statt Einwegflaschen. Statt Einwegplastik und Pappe kompostierbare und wiederverwertbare Materialien. Mülltrennung, gelber Sack und Kompost. Keine Dieselgeneratoren, sondern Sonnenenergie und Batterien, die mit Biogas betrieben werden. Keine Flyer, keine Plakate und aus dem bedruckten Plan auf der Bühne wird im Anschluss Merch genäht. Ganze 74% des Mülls beim We Love Green Festival werden wiederverwertet. Aus Kippenresten wird eine Art Kunststoff für Aschenbecher gewonnen. Und selbst Exkremente werden zu Geld gemacht. Trinkwasser aus Pipi in nur wenigen Stunden. Nachhaltigkeit erfordert Commitment. Für ein neues Festival, das sich damit einen Namen gemacht hat, kein Problem. Für Festivals wie Wacken, die es seit 29 Jahren gibt, ist das schon eine größere Herausforderung.
Je größer ein Festival ist, desto größer ist auch der Aufwand, nachträglich hier wirklich die Nachhaltigkeit sukzessive zu verbessern.
Nils Christiansen ist der Nachhaltigkeitsberater von Wacken, die in diesem Jahr mit der Future Factory bewusst die BesucherInnen auf dem Weg in die Nachhaltigkeit einbinden wollen.
Und genau darum ging es, das eben einzusammeln und denen die Möglichkeit zu geben, auch wirklich an der Zukunft des Festivals mitzugestalten.
Schritt für Schritt besser werden. Das ist das Ziel.
Es soll nichts verboten werden. Der Festivalbesuch soll selber halt ein unbeschwertes Erlebnis bleiben.
Und das klappt eben nur, wenn VeranstalterInnen und die Fans gemeinsam eigenverantwortlich handeln. Oder wie Ex-Oasis-Frontmann Noel Gallagher zu sagen pflegt:
Take your tent off, you untidy, scruffy c***.
Und am Ende mussten wir dann doch leider noch mal ein bisschen piepsen. Ja, man könnte natürlich auch einfach sagen, hey, ich schaff's, meine ganzen Sachen mit hinzunehmen, Einwegzelt, was zu essen und so weiter. Dann sollte ich es doch auch eigentlich schaffen, die ganzen Sachen irgendwie wieder mit zurückzunehmen und wegzuschmeißen. Wie Festivals nachhaltiger werden können? Unsere Reporterin Rebecca Endler hat sich ein paar Gedanken dazu gemacht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist ein belastender Job, Kinderpornografie sichten. Für die Ermittler und Ermittlerinnen ist das nicht nur psychisch herausfordernd, sondern sie müssen natürlich auch Unmengen an Daten sichten, teilweise so viel, dass die Ermittlungsverfahren viel zu lange dauern. Um Kinderpornografie im Netz zu erkennen und um die Täter schneller zu identifizieren, will die Justiz von Nordrhein-Westfalen jetzt künstliche Intelligenz einsetzen. Und dafür hat man sich zusammengeschlossen, unter anderem mit Microsoft und anderen KI-Spezialisten. Wie das jetzt alles konkret funktionieren soll, das kann euch Moritz Küpper, unser Korrespondent für NRW, erklären. Moritz, was soll die künstliche Intelligenz anders oder besser machen?
Naja, mit Hilfe dieser künstlichen Intelligenz, also am Ende durch eine Art Algorithmus, soll die Auswertung dieser Daten, dieser Fotos, dieser Videos viel schneller gelingen. Die Situation ist ja bisher so, die Polizistinnen und Polizisten, Staatsanwälte, die sitzen da und schauen diese Daten, diese Fotos und Videos einzeln durch und müssen die dann bewerten. Aber da die Datenmenge ohnehin schon riesig ist, also wir sprechen hier von Terabyte und Experten gehen davon aus, dass das Ganze noch weiter anwachsen wird. Und deswegen, da kommt jetzt diese künstliche Intelligenz, diese Software ins Spiel. Die soll eine Art Assistenzfunktion einnehmen. So erhofft sich das zumindest Oberstaatsanwalt Markus Hartmann. Das ist der Leiter der Zentrale und Ansprechstelle Cybercrime in Nordrhein-Westfalen, die dieses Forschungsprojekt betreut. Das ist eine Einheit, die kümmert sich um all diese Fälle im Digitalen. Und der sagte:
Ziel dieses Projektes ist es nicht, am Ende einen automatisierten Staatsanwalt oder einen Robocop zu schaffen, sondern wir wollen ein Tool schaffen, dass die Staatsanwältin, die Polizeibeamtin, Polizeibeamten in die Lage versetzt, nur noch die Bilder bewerten zu müssen, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit für Kinderpornografie vorliegt. Einfach gesagt, der Algorithmus wertet die Bilder voraus und klassifiziert sie nach Wahrscheinlichkeiten für Kinderpornografie. Der Ermittler guckt dann nicht 10.000 Urlaubsfotos durch, bei denen von vornherein feststeht, dass keine Strafbarkeit vorliegt, sondern nur noch die Bilder, bei denen er mit seiner Expertise bewerten muss, Kinderpornografie und strafbar oder nicht.
Soweit erklärt das also Markus Hartmann. Und ein weiterer Vorteil ist, diese ganzen Prozesse, die können dann, also wenn das irgendwann wirklich technisch möglich ist, wir befinden uns da ja wie gesagt bei einem Forschungsprojekt, aber parallel laufen. Sprich, der Computer muss nicht hintereinander die einzelnen Fotos abarbeiten, sich anschauen, wie der Mensch das sozusagen macht, sondern er kann das parallel machen. Und wenn dann die Materialmenge wächst, dann kann man einfach viel mehr Kapazität sozusagen dazuschalten und die Polizistinnen und Polizisten oder die Staatsanwälte, die können sich dann um das kümmern, wofür sie ja auch da sind, sprich Anklagen, Ermitteln etc.
Also im Endeffekt ist das wie so ein Filter, den man vorab schon mal draufsetzt. Wie funktioniert konkret diese Technik? Wie arbeitet diese Software?
Ja, das muss ich im Detail noch zeigen. Es gibt ja bisher Software, die kann einzelne Fotos erkennen. Also die wird auch schon eingesetzt, gerade in diesem Bereich Kinderpornografie. Sprich, wenn man ein Foto hat, was man erkannt hat, identifiziert das, dann hat das so eine Art Fingerabdruck und dann wird das überall gefunden, wo das im Netz oder anderswo kursiert. Da kriegt man das mittlerweile auch schon hin, dass wenn es ein Farbfoto ist und es in Schwarz-Weiß angezeigt wird, dass es diese Transformation auch gibt. Aber hier ist die Idee ja weitergehend. Man will es von vornherein erkennen, zumindest so eine hohe Trefferquote erlangen, zumindest wie der Mensch, dass man das eben herausfiltern kann. Da werden dann die Pixel sozusagen analysiert, aber da befindet man sich jetzt noch in der Testphase. Man hat das mit Hunde- und Katzenbildern jetzt schon getan. Man hat das auch mit pornografischem Material, also nicht strafbaren Material gemacht. Aber man beginnt ab jetzt, das wurde heute auch gesagt, eben mit einer Testphase, in der man auch kinderpornografisches Material da auswertet. Nämlich das Ganze hat ja auch noch eine, daran denkt man vielleicht im ersten Moment gar nicht, aber eine extrem hohe rechtliche Hürde. Das Ganze ist, man speichert dieses Material.
Ja, genau. Also diese rechtliche Hürde, ich glaube, das war bisher auch so dieser Knackpunkt, wenn ich das richtig verstanden habe. Der NRW-Justizminister Peter Biesenbach, der hat gesagt, dass der Umgang eben mit kinderpornografischem Datenmaterial sehr weitgehenden rechtlichen Einschränkungen unterliegt. Von daher, wie ist das jetzt gelöst worden für dieses Projekt?
Also wenn man das sozusagen mal schildert, man hat einen Weg gefunden, das Ganze sozusagen so zu abstrahieren, also dieses Datenmaterial, wenn wir jetzt mal ein Foto nehmen, dann werden diese Pixel ganz stark abstrahiert in sehr kleine, für das menschliche Auge nicht mehr erkennbare Bilder transformiert und dann in dieser Cloud abgespeichert. Bisher war es ja nämlich so, Cloud, digitale Auslagerung sozusagen, das widersprach bisher dem Vorgehen der Justiz, weil das Beweismaterial muss ja da gesichert werden, da darf kein anderer mehr drauf zugreifen.
Es darf eigentlich einfach nicht in der Cloud sein.
Genau. Es gibt Datenschutzrechtlichen, aber in dem Fall von Kinderpornografie natürlich auch Straf. Man macht sich strafbar, nur wie damit umgehen. Und das war im Grunde genommen eine der Haupterkenntnisse des heutigen Tages bei diesem Forschungsprojekt, dass man nun eben einen Weg gefunden hat, diese Bilder, sozusagen die Datenmengen da so zu reduzieren, dass das für Menschen, die die sozusagen finden, stehlen oder wie, dann ist für die ist das Datenschrott, für die künstliche Intelligenz, für die Computer der Justiz dann perspektivisch, sind es aber dennoch Dinge, Daten, mit denen sie arbeiten können und indem sie die künstliche Intelligenz, sprich diese Power, die durch diese Cloud sozusagen technisch dazugeführt wird, nutzen können. Und das ist sozusagen, ja, das haben sie heute schon als eine Art Durchbruch gefeiert.
Und auch das hier ist nochmal interessant zu wissen. Die Behörden kommen eben einfach gar nicht mehr hinterher und diese KI soll eben helfen. Mal an ein paar Zahlen. Als Beispiel, Ende März waren in NRW nur 12% von den rund 1.900 anhängigen Ermittlungsverfahren wegen Kinderpornografie in der Auswertung. 557 Durchsuchungsbeschlüsse waren noch gar nicht vollstreckt. Also man hofft eben, dass diese neuen technischen Möglichkeiten helfen, dass man da schneller wird. Die Infos habt ihr bekommen von Moritz Küpper. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung geführt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es gibt ein paar Regionen auf dieser Welt, da ist immer Krisensituation, seit Jahrzehnten schon. Im Nahen Osten, in Nord- und Südkorea und seit dem Wochenende flammt es wieder auf in Kaschmir. Das ist die Region zwischen Indien und Pakistan. Beide Länder beanspruchen Kaschmir seit 1947 schon, also seit über 70 Jahren. Und seitdem gibt es eigentlich auch immer wieder Auseinandersetzungen, politische, es gibt Unruhen oder auch Kriege. Im Moment bahnt sich da eine neue Eskalationsstufe an, denn heute hat die indische Regierung bekannt gegeben, der Teil Kaschmirs, der zu Indien Indien gehört, verliert ab sofort seinen Sonderstatus. Und um besser zu verstehen, was das bedeutet, frage ich nach bei unserer Korrespondentin für Indien, Silke Dietrich. Silke, welchen Sonderstatus hatte der indische Teil von Kaschmir denn bis heute?
Ja, es gab da mehrere Regelungen. Zum Beispiel nur Menschen, die aus Kaschmir selber kommen, durften da auch Land kaufen. Also keine Inderin oder Inder aus einem Bundesstaat durften das bislang. Dann konnte sich der Bundesstaat auch eine eigene Verfassung geben und nur Kaschmiris durften da in der Verwaltung arbeiten. Und die Menschen in dem Bundesstaat waren bislang ja mit ihren Rechten eigentlich so der eigenständigste Bundesstaat, den es so gab in Indien.
Warum macht die indische Regierung das jetzt?
Also ganz offiziell haben die heute gesagt, um den Staat besser in Indien integrieren zu können. Aber ganz ehrlich, das glauben die Menschen in Kaschmir überhaupt nicht. Die vermuten eigentlich eine ganz andere Agenda dahinter, weil die jetzige Regierungspartei ist eine hindu-nationalistische. Die ist jetzt zum zweiten Mal dran. Die hatte auch im Wahlkampf versprochen, dass sie sich um das Thema Kaschmir kümmern will. Vielleicht hat sie es deswegen jetzt auch schon umgesetzt. Aber die befürchten eben, dass die indische Regierung nun versucht, Hindus in Kaschmir anzusiedeln, damit sich die ganze Bevölkerungsstruktur in dem Bundesstaat ändert.
Und warum wäre das wichtig? Also warum sollte das geändert werden?
Im Moment ist es so, dass gerade der Teil Kaschmir, dass da vorwiegend Muslime leben. Und das war eigentlich schon immer so. Und du hast es ja auch am Anfang in der Anmoderation gesagt, dass es immer ein Zankapfel war zwischen Pakistan und Indien. Pakistan natürlich, da leben auch in der Mehrheit Muslime. Jetzt sind hier in Indien gerade die Hindu-Nationalisten an der Macht. Und die Muslime sind in der Minderheit in Indien. Und alle befürchten, dass die Muslime noch mehr an den Rand gedrängt werden. Und dann gerade in so einem Staat, so einem Pulverfass ist ja auch immer zwischen Pakistan und Indien, wäre das fatal, wenn da jetzt so viel aufgemischt würde.
Welche Folgen könnte diese Entscheidung von heute denn dann haben?
Also bei Kaschmir, ehrlich gesagt, geht es immer um das Große und Ganze, egal welche Entscheidung da gefällt wird oder was da gerade passiert. Es betrifft niemals nur die Region selbst, sondern hat gleich eben diese Strahlkraft auf Indien und Pakistan. Die beiden, das ist ja auch nochmal verrückt eigentlich, das sind ja Atommächte. Und beide, hast du auch schon gesagt, beanspruchen genau diesen Teil Kaschmir ja auch für sich selbst. Also Pakistan hat heute auch schon reagiert. Die sagen, es sei absolut illegal, was Indien da heute erklärt hat. Und wir haben hier Anfang des Jahres, ehrlich gesagt, auch schon mal mächtig gezittert. Da hatte Indien seit 4 Jahrzehnten zum ersten Mal Bomben aus Flugzeugen über Pakistan abgeworfen. Da dachten alle schon, hier steht der neue Krieg bevor. Weil wegen Kaschmir hat es alleine schon 3 Kriege zwischen Indien und Pakistan gegeben.
Es gibt ja jetzt auch schon direkte Reaktionen, nämlich von den Menschen, die dort leben in der Kaschmir-Region. Tausende haben da am Wochenende schon ihr Zuhause verlassen, mehr oder weniger fluchtartig, eben aus Angst vor Gewalt. Wie geht es da jetzt weiter?
Ja, das ist echt eine gute Frage. Ich versuche eigentlich schon den ganzen Tag unsere Kollegen in Kaschmir zu erreichen. Nichts geht, alle Telefone sind tot, die indische Regierung hat die Leitung gekappt, es gibt auch kaum Internet, es gibt eine Ausgangssperre, lokale Politiker stehen da seit gestern Abend unter Hausarrest. Also das wurde alles schon vorab geregelt, weil die indische Regierung wusste, dass die heutige Erklärung so ein ziemlich heißes Eisen ist. Als ich im April in Kaschmir war, da meinten ganz viele Leute zu mir, mit denen ich gesprochen habe, wenn die indische Regierung sich wirklich daran wagt, unsere Sonderrechte hier zu beschneiden, dann brennt hier die Hütte, dann gehen wir alle auf die Straße. Das ist im Moment natürlich nicht so, weil es diese Ausgangssperren gibt. Aber wer weiß, wie lange Indien die noch durchsetzen kann. Jetzt hat die indische Regierung in den letzten Tagen auch noch mal zusätzliche Zehntausende Soldaten in die Region geschickt. Das muss man sich vorstellen. In dieser Region sind sowieso schon 500.000 Sicherheitskräfte stationiert. Also es könnte, da haben ganz viele Angst davor, jetzt wieder richtig heftige Krawalle geben in Kaschmir.
Silke, danke an dich für die Eindrücke und auch die Hintergründe. Die indische Regierung hat dem von ihr kontrollierten Teil Kaschmirs den Sonderstatus entzogen. Und mehr Infos dazu habt ihr bekommen von Silke Dietrich. Das ist unsere Korrespondentin für Indien.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist fast so wie Weihnachten. Alle Jahre wieder kommt im Sommer die Wespe. Ja, also. Und auch immer wieder die Frage dann in jedem Sommer, was soll man jetzt damit machen mit der Wespe? Soll man die hauen? Soll man die wegpusten? Was, wenn die einen sticht? Also, wir machen euch auch in diesem Sommer gerne schlauer. Pascal Fischer, unser Reporter, hat zum Thema recherchiert. Pascal, warum sind die Wespen jetzt gerade wieder unterwegs und nerven uns?
Naja, die riechen Süßes und Proteinhaltiges, also alles, was du jetzt gerade auf den Tisch packst auf der Terrasse. Grillfleisch, Kuchen, und das solltest du eben abdecken, damit die nicht kommen. Essensreste sofort wegräumen, Fallobst im Garten wegschaffen, die Biotonne zumachen und den Komposthaufen auch noch abdecken, bitte.
Gestern Nachmittag habe ich mir ein Stück Pflaumenstreusel gegönnt, ne, so richtig schön feist mit Schlagsahne. Und wer kommt durch das kleine Fenster geflogen in mein Wohnzimmer? Eine Wespe.
Ja, so läuft's.
Ich war nicht einverstanden. Sie ist dann auch freiwillig wieder da weggeflogen. Ich habe ihr nichts getan, I promise. Also kann ich die Wespen vielleicht irgendwie mit was anderem weglocken? Kann ich so tun, als hätte ich ein paar Weintrauben? Stell die einfach einen Meter weiter weg und dann fliegt die vielleicht dahin.
Ja, das kennt der Experte unter der sogenannten Ablenkfütterung. Funktioniert natürlich nicht. Das lockt nur noch mehr Wespen an. Und warum sollen die dann auf deinen Kuchen nebenan verzichten?
Kann ich was auf den Tisch stellen, was der Wespe stinkt, was sie nicht mag?
Ja, angeblich Essig, Zitronen, Knoblauch, Basilikum, Weihrauch. Da ist vieles im Netz auf dem Markt. Ich habe Dr. Melanie von Orlo mal gefragt. Die ist beim Naturschutzbund in Berlin Expertin für Bienen, Wespen, Hornissen und Co.
Da kann ich schon mal gleich sagen, das ist der Wespe ziemlich egal. Wespen gehen auch an Aas, um dort ihr Protein rauszuschnäbeln. Das heißt, es ist ziemlich egal, was wir für Duftstoffe hinstellen. Das wird der Wespe am allerwertesten vorbeigehen. Die wird ihr Futter finden.
Ja, also auch nur ein Gericht übrigens. Wespen fliehen vor Kupfermünzen. Die Idee ist da, Wespenschutz für wenige Eurocent. Kann nicht stimmen, denn Wespen bauen ihre Nester auch gerne unter Kupferdächern.
Die Wespe ist auch nur Mensch, ne? Geht ihr einfach am allerwertesten vorbei. Das ist schön. Was ist mit Feuer, Rauch?
Ja, angeblich soll man sogar Kaffeepulver abfackeln oder zumindest so ein bisschen glimmen lassen auf dem Tisch. Die Expertin sagt, lieber nicht.
Wer das Ausräuchern mal versucht hat, wird feststellen, dass er damit nur wunderbare Möglichkeit gefunden hat, sein Heim und Hof abzubrennen. Die Honigbiene tatsächlich kann man damit besänftigen oder zumindest ablenken. Die Wespen mögen es auch nicht gerne. Allerdings, ich habe es tatsächlich selber mal probiert und ich kann sagen, das wollen sie dann auch nicht an ihrem Tisch. Denn da werden sie auch sehr schön von ihrem Essen abgehalten.
Ganz ehrlich, ich habe das auch mal probiert und es stinkt einfach tierisch. Das möchtest du nicht riechen, und wenn du es abfackelst, dann kannst du es mit dem Essen auch gleich bleiben lassen.
Klar.
Also, jetzt haben wir das schon alles durch. Was hätten wir denn noch als Option? Weiß ich nicht, Attrappen von Wespennesten an. Könnte das als Ablenkung funktionieren? So nach dem Motto, ein Wespenvolk hat Respekt vor dem anderen Volk und macht dann so die Biege.
Ja, das wird mittlerweile sogar zum Kaufen angeboten. Auch das ist falsch, sagt Melanie von Orlo. Die hat das nämlich auch ausprobiert und die Wespen sind dann trotzdem gekommen.
Okay, also Wespe bleibt, Wespe ist hartnäckig. Was mache ich, wenn sie vor meiner Nase rumfliegt?
Ja, erstmal keine Panik kriegen, die sind nur kurzsichtig, die attackieren noch nicht. Die wollen ihre Beute fixieren, also den Kuchen auf deiner Gabel, und ja, mach die einfach ruhig mit so einer Zeitung weg. Rumfuchteln macht die nur aggro.
Was ist so mit wegpusten?
Ja, davor kann Melanie von Orlo wirklich nur warnen.
Tatsächlich ist das Pusten eigentlich recht ungünstig, da man den Tieren dann warme, feuchte, kohlendioxidhaltige Luft entgegenbläst. Und das ist genau die Atmosphäre, die auch in einem Wespenvolk entsteht, wenn es sich gerade sehr aufregt.
Also macht das die Wespe noch so richtig aggro.
Die ist dann in Alarmbereitschaft. Was ist mit, ich muss es jetzt mal, ich muss mal brutal werden, was ist mit einfach bäm draufhauen?
Ja, sage ich nur Vorsicht, Wespen stehen unter Naturschutz. Wenn du sie also grundlos ärgerst oder tötest oder auch ihre Nester angreifst, dann drohen Strafen von 5.000 bis 50.000 Euro.
Wenn ich eine Wespe erschlagen würde und wenn das jemand sieht?
Ja. Krass. Wenn du die ärgerst.
Okay.
Aus Spaß.
Gut. Wespen können stechen, machen sie auch manchmal. Was ist dann?
Dann hilft dir ein Stichheiler, kriegst du in der Apotheke. Das ist so ein Stift, der erwärmt deine Haut um den Stich und zerstört eben so diese Giftproteine in diesem Stichbereich. Alternativ hilft auch eine aufgeschnittene Zwiebel, die du auf die Haut reibst. Nach 2 bis 3 Tagen sollte dieses Jucken dann aber wirklich weg sein. Wenn nicht, schnell zum Arzt laufen. Das kann nämlich unangenehm sein und gefährliche Entzündungen geben.
Was ist denn eigentlich, wenn ich versehentlich eine Wespe mitesse? Kann ja mal passieren.
Ja, die kann natürlich auf dem Bienenstich sitzen und so weiter. Wenn die dich dann beim Essen in den Mund sticht, in die Schleimhaut, schnell mit Eiswürfeln lutschen und kühlen. Aber bitte sofort den Notarzt rufen, nicht selber ins Krankenhaus fahren, denn sonst erstickst du vielleicht.
Alle Jahre wieder geben wir euch die Megatipps für Wespen. Was macht ihr am besten, wenn eine um euren Kuchen oder um das leckere Steak oder was auch immer vom Grill herumschwirrt? Pascal Fischer hat es euch verraten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.